Sie hören den Kurier.
Bevor wir starten, ein Hinweis in eigener Sache. Ihr wollt immer informiert sein über das wichtigste Thema von heute? Ob Corona, die aktuelle politische Lage, verrückte Diktaturen oder den Klimawandel? Wir fragen nach, Experten liefern die Antworten. Der Kurier Daily Podcast. Ein Tag, ein Thema. Überall, wo ihr Podcast hört und auf kurier.at/daily.
The first rule in investment is don't lose. And the second rule in investment is don't forget the first rule.
Ziemlich gut veranlagt. Der Finanzpodcast von Kurier und Krone Hit.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu Ziemlich gut veranlagt, dem Anlegerpodcast aus Österreich. Bei mir im Studio wie immer der stellvertretende Leiter der Kurier Wirtschaftsredaktion, Robert Gledorfer. Hallo Robert.
Hallo lieber Rüdiger.
Mein Name ist Rüdiger Landgraf.
Schön, dass du wieder gesund bist, lieber Rüdiger.
Ja, letzte Woche das erste Mal ausgefallen in der ganzen Geschichte. Also wir haben ja sämtliche Börsencrashes und andere Wahnsinnigkeiten wirklich protokolliert und dann kommt so eine kleine, stärkere Erkältung und brackt mich nieder.
Ja, es war nicht Corona, sondern...
Nein, es war nicht Corona, es war irgendein klassischer, undefinierbarer Erkältungsvirus mit 38 Fieber und halt keine Stimme vor allem, was halt beim Podcast
blöd. Nee, das ist der Vorteil bei einem Print-Journalisten, der kann trotzdem noch in die Tasten klopfen, auch wenn er keine Stimme mehr hat.
Deswegen gab es eine kurze Zwangspause.
So ist es. Und du hast dir diese sicher mit viel Fußballschauen vertrieben.
Ja, wobei ich sagen muss, ich habe mir das ja blöd ausgesucht, weil die ersten zwei Krankheitstage waren spielfrei. Also ich war eine Woche krank gewesen.
Dann hast du irgendwas auf Netflix geschaut wahrscheinlich.
Nein, ich habe geschlafen.
Fieber, Schub.
Ja, ja. Aber ich habe immerhin gesehen, wie das kleine Kroatien, das war schon in der Woche davor, Brasilien rausgekickt hat und Marokko, Portugal nach Hause geschickt hat, ihre Dramen und dann natürlich das Halbfinale und am Schluss dann Argentinien, Frankreich. Das Finale 3:3 und Elferschießen und Messi und Wahnsinn. Also Argentinien im Moment in Feierlaune, da könnte man meinen, das kann dieses krisengebeutelte Land ja auch gebrauchen.
Messi hat sich ja den Sieg ziemlich verdient, ne?
Ja, und für dieses Land, das wirtschaftlich, sagen wir es mal freundlich, ziemlich trudelt, die waren ja vor 60, 70 Jahren deutlich reicher als Europa und sind Stück für Stück immer weiter zurückgefallen. Für die ist es natürlich ganz toll, du hast die Bilder im Fernsehen gesehen von der abgesagten Siegesparade, weil so viele Leute dort waren. Aber es ist eine tolle Stadt, Buenos Aires, da großartige Geschichte, tolle Architektur, aber wie gesagt, aktuell halt nicht so wahnsinnig reich. Aber ich möchte heute auch noch ein anderes Reiseland vorstellen, das sich durchgesetzt hat, allerdings weniger im Fußball als an der Börse.
Naja, Argentinien wird das wohl nicht gewesen sein.
Witzig, dass du das ansprichst, habe ich gleich nachgesehen. Ja. Es geht der Börse des Weltmeisters, dem Merval, ja, das steht für Mercado, Markt, und Valores, Wertpapiere, dem Merval geht es relativ gut. Der Merval-Index ist in den letzten 12 Monaten um schlappe 98% gestiegen.
Oho.
Jetzt muss man natürlich sagen, dass der im argentinischen Peso notiert, also und der ist jetzt auch nicht unbedingt so eine harte Währung. Ja. Der Peso ist um 37% gegenüber dem Euro gefallen. Und das macht in Summe dann noch immer knappe 25% Gewinn im Euro gerechnet.
Wow.
Hätte man nicht gedacht, oder?
Ja, Argentinien, bin ich natürlich überrascht.
Argentinien hat Deutschland geschlagen, hat Japan geschlagen, hat China geschlagen, hat die USA geschlagen.
Also ein würdiger Weltmeister.
Ja, auch an der Börse. Es ist skurril. Aber es gibt einen Index, der noch viel, viel besser performt hat, der mehr als 25% Gewinn gebracht hat.
Ist doch nicht Weltmeister, Argentinien.
Und der ist der echte Weltmeister und zu dem kommen wir heute noch. Und wer darf auch nicht fehlen? Warren Buffett und ja, die eine oder andere Tech-Aktie habe ich auch noch dabei.
Ja, von meiner Seite aus kommt eine interessante Einschätzung zur Entwicklung des Goldpreises im kommenden Jahr und wie es an der Wiener Börse lief. Beginnen möchte ich aber bei den Notenbanken. Die Inflation liegt in den USA bei 7,0%, in der Eurozone bei 10%, also sehr hoch. Was tut man dagegen?
Ja, man könnte zum Beispiel synthetisches Erdöl herstellen, das total billig ist, damit die Energiekosten geringer sind. Man könnte eine neue Tiefenbohrung machen, Gemeinde Wien bohrt gerade sich einen weg im 22. Bezirk. Ja. Hoffentlich treffen sie in, weißt du, wie tief die bohren? 3 Kilometer tief und unten hat das Wasser 100 Grad. Also wenn sie das schaffen, haben sie irgendwann im Jahr 2027 erst dann 120.000 Haushalte umgestellt von Gas auf Erdwärme.
Fände ich super.
Also so kann man Inflation auch bekämpfen, aber du meinst natürlich Zinsen. Das ist eh klar.
Na klar, meine ich das, ja.
Ja, das ist das Fantasievolle an dir, das ich so schätze. Ach, dann machen wir halt Zinsen. Dachte.
Ja, du.
Ja, sehr schön.
Du, ja genau. Also Zinserhöhungen wollte ich hören. Da hast du völlig recht.
Danke.
Ja.
10 Punkte.
Ja, die Zinserhöhungen. Das geeignete Mittel ist, die Leitzinsen zu erhöhen. Und sowohl die US-Notenbank Fed als auch die Europäische Zentralbank haben es in der Vorwoche wieder getan. Bei beide um je 0,5 Prozentpunkte. In der Eurozone liegt der Leitzinssatz damit bei 2,5 Prozent. In den USA bei 4,25 bis 4,50 Prozent.
Und hier die Frage eines Moderators, nämlich nicht eines Hörers. Warum steigt eigentlich der Euro noch immer zum Dollar, obwohl die Amerikaner viel höhere Leitzinsen haben als wir? Bitte, Herr Kledorfer.
Bitte, Herr Kledorfer. Ja, man muss sagen, er ist ja vorher eigentlich schon angestiegen gewesen. Jetzt sind wir eigentlich ungefähr bei den 1,06.
Ja, aber ich meine, wir waren unten auf 0,96 und sind jetzt gestiegen um ca. 10%, also eigentlich ziemlich cool.
Eigentlich ziemlich cool, ja, muss ich auch sagen. Also habe ich jetzt eigentlich so auch keine akkurate Erklärung dafür.
Anscheinend ist das Vertrauen in die USA um so viel geringer, kann man daraus nicht schließen.
Naja, das ist jetzt vielleicht ein bisschen eine gewagte These, würde ich sagen. Also.
Aber die Leute tragen lieber ihr Geld wohin, wo es weniger Zinsen gibt, als dort, wo es mehr gibt. Und wenn das private Bonds wären, würde man sagen, dem einen traue ich eher zu, dass seine Währung und sein Kurs stabil wird, als dem anderen.
Ja.
Was skurril ist, weil ich hätte auch persönlich eher stärker auf den Dollar gesetzt, habe ich auch gesagt im Sommer.
Ja, ja. Aber Währungsprognosen sind prinzipiell äußerst schwierig und von daher würde ich das jetzt auch.
Vor einem Jahr, glaube ich, hast du an dieser Stelle gesagt, wir machen noch eine eigene Folge übrigens dazu, die wird besonders schmerzhaft Anfang Jänner, wo wir uns mit den Prognosen aus dem letzten Jahr auseinandersetzen, die wir beide gegeben haben.
Ich kann mich an gar keine mehr erinnern.
Das macht gar nichts, wir haben alles abgespeichert.
Sehr gut. Ja, jedenfalls geht es darum, um Inflationsbekämpfung und das hat bis jetzt schon ein bisschen Wirkung zumindest gezeigt. In beiden Währungsräumen hat die Inflation offenbar den Höhepunkt überschritten. Es geht wieder langsam hinunter, hoffentlich langsam, aber stetig. Man wird sehen. Die Frage ist allerdings, wie weit diese Zinserhöhungen noch gehen müssen bzw. können, denn der Zielwert beträgt in beiden Regionen 2,0% Inflation. Also da müsste eigentlich jetzt noch unglaublich viel passieren. Die Notenbanken dürfen es aber nicht übertreiben, denn werden die Leitzinsen zu stark angehoben, wirkt das ja dämpfend auf die Konjunktur und sowohl in den USA als auch in Europa droht ohnehin schon eine, wenn auch nur kurze und sanfte Rezession. Daher wird die große Frage sein, wie weit es jetzt noch raufgeht. Analysten trauen der FED bis zu 5,5% zu, in der Eurozone bis zu 3,5%. Im Herbst, so mutmaßen einige, könnte es dann schon wieder zu einer Zinssenkung kommen. Da frage ich mich aber, wie das mit dem Zielwert von 2,0% Inflation zusammenpasst. Schließlich werden für das Gesamtjahr in der Eurozone 6,0% vorhergesagt. Und wenn man dann davon ausgeht, dass die Inflation in den vergangenen Monaten unterschätzt worden ist,
dann schaut man so traurig drein, wie du es gerade machst. Unsere Hörer es leider nicht sehen können.
Ja.
Ja, natürlich, da hast du schon recht. Auf der anderen Seite, du hast es ja selber gesagt, in den USA ist die Inflation jetzt 5 Monate in Folge runtergegangen. Aber jetzt nicht nur deswegen, weil die FED die Zinsen ein bisschen angehoben hat, also ein bisschen in Summe um 2 Prozentpunkte, sondern auch deswegen, weil die Vergleichswerte ja auch steigen. Und dieser Effekt wird in Europa später eintreten. Deswegen biete ich dir wieder eine Wette an, um eine Clever Pizza, wie es gehört.
Ja.
Ich sage, im April sinkt die Inflation in der Eurozone um unter 6%.
Ja, das ist so eine...
Auf unter 6%, sage ich im April. Und ich sage es deswegen, weil sie letztes Jahr im April diesen Sprung, also im März diesen Sprung hatte auf 7,7%.
Ja.
Und deswegen der Vergleichswert ein anderes. Da hatten wir halt schon die höheren Gaspreise, höheren Spritpreise und so weiter alle eingepreist, auch schon den schwächeren Euro. Insoweit
ich glaube, wenn ich mir das jetzt aufs Gesamtjahr ansehe, wo es 6,0% sind, ich weiß, dass wir dann im Dezember wahrscheinlich bei 4 oder so sein werden, aber ich glaube, dass der April für 6% zu früh kommt.
Sehr gut, also um eine Clever Pizza 6%.
Also ich glaube, die 6% sehen wir nicht vor Sommer, also Juni, Juli.
Ich sage im April 6%.
Super.
Du schuldest mir übrigens noch immer eine Clever Pizza Salami im Wert von, ich habe heute nachgeschaut im Internet, 99 Cent.
Ja. Die wird einfach nicht teurer, da muss man wirklich sagen, die lieben Freunde vom Rewe-Konzern.
Da muss man echt mal Werbung machen. Ja.
Die haben dann nicht mitgezogen. Ja. Aber wenn sie teurer wird, werden wir das auch sagen dann hier. Ja.
Selbstverständlich. Das war wegen des Medaillenabschlusses, wo ich meine Wette gewonnen habe.
Genau, ja.
Aber ein Wort noch zur Inflation. Also es geht eben nicht nur um die Zinsen, sondern es geht eben auch um den Ölpreis, Gaspreis und die dazugehörigen Deckel. Und da ist ja diese Woche wieder einiges gedeckelt worden, nämlich beim Gaspreisdeckel. Also mal sehen, vielleicht hat es ja auch eine preissenkende Auswirkung auf die Inflationsrate.
Die Politik der Notenbanken hat allerdings auch Auswirkungen auf den Goldpreis. Der deutsche Edelmetallverarbeiter Herr Reus geht jetzt von einem Höchstwert im kommenden Jahr von $1,900 aus. Das entspricht einem Aufwärtspotenzial von aktuell rund 4,5%. Eure Anleger können auf ein neues Rekordhoch für das Edelmetall hoffen. Und eigentlich belasten normalerweise steigende Zins- und fallende Inflationsraten den Goldpreis. Doch, so meint Herr Reus, könnte die FED die Zinsen weniger stark anheben oder gar früher die Zinsschritte beenden und dann würde dies Gold unterstützen. Ich meine, das ist eine ziemlich spekulative Wette oder Meinung.
Eher mutig, ja,
denn wie schon eingangs erwähnt, ist die weitere Entwicklung zumindest für die erste Jahreshälfte ziemlich klar abgesteckt. Außer die Konjunktur wird in Folge einer starken Rezession irgendwo versinken, aber dafür gibt es derzeit keine Anzeichen.
Jetzt zu dem bereits angekündigten besten Börsenindex des Jahres 2022, jedenfalls von den Börsen, die ich mir angesehen habe. Ich habe nicht alle Börsen der Welt angesehen, gibt sehr viele davon. Robert, hast du einen Tipp dafür? Welche Börse könnte das gewesen sein?
Ja, wenn so ein Exotenmarkt wie Argentinien schon weit vorne ist, dann tippe ich jetzt einmal, weil das hatten wir mal vor Jahren, dieses Land und deswegen tippe ich es jetzt erneut, Venezuela.
Falsch. Das war falsch. Okay. Venezuela war es nicht, ja, aber wäre auch ein guter zweiter Tipp vielleicht noch.
Ja, ein zweiter Tipp, Südafrika.
Ja, dritter Tipp.
Schwierig, weil das kann irgendwie nur so ein kleines Exotenland gewesen sein.
Ja, ist gar nicht so klein. Die Wirtschaft ist größer als unsere, würde ich sagen. Weil die sind auch nicht groß.
Keine Ahnung.
Türkei!
Nein.
Doch.
Oh.
Ja. Es ist die Türkei, ja. Der Sieger heißt Istanbul. Der ISE 100 ist seit Jahresbeginn ich hoffe, du stehst gut, 181% gestiegen. Er hat sich also fast verdreifacht. Gut, wissen wir jetzt schon wieder. Wird in türkischer Lira berechnet. Auch keine harte Währung. Die ist seit Jahresanfang 23% runtergegangen. Aber wenn wir das jetzt durchrechnen, bleibt netto im Euro gerechnet noch immer ein Plus von schlanken, 116%.
Wahnsinn.
Da stellt sich natürlich die Frage, warum ist das so? Ist Erdogan vielleicht doch ein brillanter Wirtschaftstheoretiker und alle anderen Volkswirte, die sagen, Inflation hoch, Zinsen rauf,
Wahnsinn.
Liegen falsch?
Ja,
ist es so?
Ja.
Ja, also es gibt zwei Gründe eigentlich dafür. Das eine ist, sind die EU-Sanktionen gegen Russland und die Türkei hilft natürlich ein bisschen mit Firmen als Zwischenhändler da aufzutreten profitiert davon. Ein schönes Beispiel dafür ist Turkish Airlines. Wir haben das angesehen, aktuell kostet den Flug von Istanbul nach Moskau, retour in der Economy, 1.666 Euro.
Mhm.
Zum Vergleich, du fliegst mit der Lot in der Biz von Budapest nach New York 1.550. Also ja, also Economy 3 Stunden versus Biz 8 Stunden, gleicher Preis. Ne? Das ist schon faszinierend. Da haben die Türken natürlich den Vorteil, dass sie durch das Umgehen von Embargos teilweise Gewinnspannen machen können, von denen man zu Friedenszeiten nur träumt. Die Türkische hat übrigens im Moment eine höhere Börsenkapitalisierung als die Lufthansa. 10 Milliarden hat die Türkische und 9,7 Milliarden hat die Lufthansa. Also alles schon recht hoch bewertet. Das heißt, ich würde jetzt auch nicht mehr unbedingt dort reingehen. Die KGVs sind zum Teil noch immer ganz gut, muss man sagen. Aber man kauft bei der Türkei natürlich auch immer ein bisschen politische Instabilität mit, muss man auch dazu sagen. Aber jetzt kommt's. Warum ist es so raufgegangen? Und der Grund ist eigentlich etwas, was wir immer wieder auch bei unseren Aktien gedacht haben, nämlich Aktien als Inflationsschutz. Viele Türken haben einfach ihr Spartes in Aktien gehaut, weil Sparen bringt dir überhaupt nichts. Also die Inflationsrate in der Türkei im November lag bei, Robert, ich hoffe, du sitzt gut, 84,4%.
Ja, das ist übel. Aber
Das ist schon ziemlich hardcore, ja. Und das heißt, wer ein bisschen Geld hatte, hat jetzt keins mehr, weil er es mit Sparbuch hatte. Wer viel Geld hatte, hat jetzt unter Umständen mehr als vorher. Und man kann sich vorstellen, wegen sozialen Sprengstoff das mittelfristig auch bringen wird.
Nicht gut, ja.
Lustig ist das nicht. Also von meiner Seite Chapeau an alle, die sich zum Beispiel mit einem ETF in Istanbul rechtzeitig veranlagt haben. Verdoppelung in einem Jahr wie diesen, feiert schön mit Raki oder Efes, es sei euch gegönnt.
Wir beide waren es jedenfalls nicht.
Wir waren es nicht, ich gebe es offen zu.
Ja. Noch ein Index, den ich natürlich erwähnen muss, das ist der ATX.
Einer muss es tun.
Ja, der hat heuer leider -19% gemacht.
Ja, das ist übrigens genauso viel wie Superfund.
Ja.
Die haben -20% gemacht, habe ich gesehen. Blümel übrigens heute gerade bekannt gegeben, dass er aussteigt.
Ja,
hat
sich verabschiedet, ja. Das ist auch nicht so.
Ja, ist hingekommen, weggegangen dazwischen -20%. Aber es wäre jetzt unfair zu sagen, es liegt
weil ich glaube, es ist vorher auch schon runter. Nein, der Börsechef Boschan, mit dem ich ein Gespräch geführt habe, hat gesagt, naja, das kann man jetzt nicht so vergleichen, weil da fehlen ja die Dividendenzahlungen.
Ja, die alte Geschichte, Total Return, ATX
genau,
Total Return.
Genau, und da sind es dann nur in Anführungszeichen -15%.
Na, da freuen wir uns aber.
Das ist dann natürlich im Vergleich zu der Türkei dann nicht mehr.
Und er hat natürlich recht, weil man muss immer dazu sagen, der DAX rechnet das rein als einziger großer Börsenindex, den man kennt.
Ja.
Rechnet der DAX es rein und der ATX eben nicht. Also insofern hat er recht. Aber man muss ehrlicherweise sagen, der Dow Jones rechnet es nicht rein, der Nasdaq rechnet es nicht rein, der FTSE rechnet es nicht rein, der CAC.
Eigentlich die Mehrheit, ja, und jetzt nicht die Minderheit.
Aber es kommt immer, ach, Total Return, der DAX ist so böse, ja.
Genau. Ich habe mir jedenfalls angesehen, wie heuer einige Aktien liefen im ATX. Überraschenderweise habe ich 4 Gewinner gefunden. Wer hätte das gedacht?
Und wie wir alle wissen, ist der ATX ein Börsenindex, der aus 20 Aktien besteht. Das heißt, wenn du 4 Gewinner gefunden hast, warte, lass mich nachrechnen. Ja. Ich glaube, 16 ist die 16. Zahl.
Also, wer folgende Aktien, hatte, konnte heuer schöne Gewinne machen. Allen voran Schöller Bleckmann.
Ja, Öl.
Ja, ja, Öl, das sagst du jetzt einfach so. Wir kommen ja, dazu noch. Ja. Ja. Plus 83%. Klar, Zuliefer der Erdölindustrie. Erklärt einiges, aber auch noch nicht alles. Andritz plus 19%, auch fein. Strabag immerhin plus 8%.
Ja.
Ja, das wundert mich jetzt eigentlich ein bisschen, weil die Baukonjunktur jetzt im zweiten Halbjahr doch deutlich nachlässt. Mal schauen, wie es dann nächstes Jahr weitergeht. Donko plus 26%.
Ja, aber also, bei der Strabag muss man sagen, die Konjunktur geht zwar runter, aber die Preise fürs Herstellen von Bauwerken gehen schon fantastisch,
ja,
auf.
Also die Auftragseingänge sind,
ja, aber aktuell ist es noch lustig. Irgendwann einmal gehen ja die Aufträge zurück, wie die Auftraggeber ausfallen. Ja.
So ist es. Und deswegen glaube ich, nächstes Jahr wird das ja anders aussehen. Don't Co. plus 26%. Attila Togodan, ich gratuliere. Auch hier klar. Nach gut, der Pandemie ja, kann man wieder im Flugzeug essen, Rüdiger.
Das oder bei der Formel 1.
Bei Formel 1, das gefällt dir auch gut. Ja. Ja, oder gleich am Stephansplatz, ganz easy. Ja. Da muss man nächstes Mal großartig irgendwo hinreisen. Ja, kommen wir zu den Verlierern der gesamten Sache.
Aber nicht alle, weil der Podcast ist nicht so lang heute.
Nein, den größten Verlierern. Lenzing, minus 51%.
Ja gut, die machen Papier, soweit ich weiß.
Ja, da kommen wir gleich nochmal dazu zu dem Konzern. Immofinanz, minus 47%. Hier wirkt die offenbar teure Fusion mit der S-Immo. Und Raiffeisenbank International, minus 43%, klar.
An dieser Stelle der Disclaimer, Robert hat Raiffeisenbank International Aktien.
Ja, habe ich. Ja, das ist eh klar. Russland, ne? Das wirkt, obwohl Russland ja ein großer Gewinnbrocken der Raiffeisenbank
ist. Wenn man das Geld aus dem Land auch noch rausschaffen könnte.
Ja, das ist halt momentan noch ein bisschen ein Problem.
Du sitzt jetzt als Raiffeisenaktionär auf ganz vielen Rubel. Du kannst den Rubel rollen lassen. Leider nicht nach Österreich.
Ja, aber da habe ich ja noch eine andere Aktie.
Du sitzt auf den Rubel.
Ja. Aber da wollen wir jetzt nicht näher drauf eingehen. Ja, und Rüdiger hat das ja schon gemeint. Öl, Öl, Öl. Ja, das ist ein Selbstläufer quasi. Und dann kommen wir schon zum...
Das berühmte Paradoxon der Energiewirtschaft, auch hier im Podcast schon öfters erwähnt, mit 3 Buchstaben, Österreicher mit Verlusten.
Ja. OMV.
OMV, ja.
Minus 7%, muss man mal zusammenbringen.
Ja, ist wirklich, also bei Chevron und anderen Freunden dieses Jahr,
ja, wo Shell, man sagt, BP,
plus
40, sie
plus 30. Ja,
ja, na, OMV ja hat...
Chapeau.
Chapeau, ja, jetzt gibt es ja schon wieder eine neue Strategieänderung und ja, wieder mal ein Vorstandsabgang. Also dort bleibt es nicht ruhig.
Und neue Eigentümer.
Und neue Eigentümer, ja.
Also neue, alte Eigentümer.
Also ja, also es
gibt einen Abu Dhabi-Wechsel.
Also es ist immer dort irgendwas los. Kein Wunder, dass sich die Aktionäre da ein bisschen offenbar zurückhalten. Und Verbund minus 16% und EVN sogar minus 35%. Zur EVN kann ich noch was Interessantes sagen. Der niederösterreichische Versorger hat jetzt Zahlen für das Geschäftsjahr 21/22 vorgelegt. Die haben ein schiefes Geschäftsjahr. Der Umsatz legte zwar um 70% auf mehr als 4 Milliarden zu. Der Gewinn jedoch sank im selben Zeitraum um 35% auf 209 Millionen Euro. Das ist so zu erklären, in Südosteuropa brachten gestiegene Strompreise deutliche Zuwächse, gleichzeitig verteuerte sich aber auch der Fremdstrombezug stark. Also die EVN leidet somit selbst unter den hohen Strompreisen, weil sie selbst Strom zukaufen muss.
Gut, bei der EVN ist das ja irgendwie verständlich. Ne? Also die müssen das Zeug ja wirklich einkaufen, sind ja auch selber auch im Verbund beteiligt, muss man fairerweise sagen.
Ja, ja.
Bringt ja auch ein bisschen Kohle. Aber was ist mit dem Verbund los? Du denkst dir, der Strompreis ist so hoch wie nie zuvor. Die Wasserradeln dran sind genauso in der Donau wie sonst, die Kaplan-Turbinen, um es korrekt zu sagen. Und warum geht die runter?
Der Verbund hatte ja natürlich mit dieser Drohkulisse von dieser Übergewinnsteuer ein bisschen gelitten, erklärt aber auf keinen Fall die Gesamtheit.
Shell ist gestiegen nach der Übergewinnsteuerankündigung.
Na gut. Ja, ich weiß auch nicht, was da alles los ist. Jedenfalls gute Nachricht für EVN-Aktionäre. die Dividende bleibt mit 52 Cent je Aktie gleich.
Brutal war das ja auch für viele Kryptoanleger, minus 62%.
Ja, und dagegen
ist ja die Wiener Börse ja ein Traum. Ist der Bitcoin dieses Jahr zum Euro gefallen? Zum Dollar wäre es noch ein bisschen mehr gewesen. Kleiner Nebensatz, der Euro ist jetzt zum Dollar eben um 10,4% rauf. Also wenn man es zum Dollar rechnet, dann sogar um etwa 70% runter. Aber bleiben wir kurz bei dem Bitcoin. Einer der Gründe für das schwindende Vertrauen sind wohl auch die Vorgänge rund um die Kryptobörse FTX. Ich habe mich in diesem Podcast immer wieder schon mal gewundert, warum der FTX-Boss Sam Bankman-Fried noch immer nicht im Gefängnis sitzt. Jetzt sitzt er. Und zwar noch in den Bahamas, aber wird bald in die USA ausgeliefert. Er hat selber auch gesagt, er will sich nicht seiner Auslieferung widersetzen. Das heißt, legt keinen Widerspruch ein. Das heißt, er kommt bald in die USA und dann werden wir sehen, was passiert. Es droht ihm eine lange Haftstrafe. Er beteuert seine Unschuld. Bei vielen Bitcoin-Anlegern liegen jetzt die Nerven blank. Vor allem bei denen, die ihre Bitcoins bei Börsen liegen haben und nicht in ihrer eigenen Wallet. Denn wenn FTX ins Ladel gegriffen hat, wie man so schön sagt, dann könnten das andere vielleicht auch getan haben, sprich angelegte Bitcoins für etwas anderes verwenden. Dieser Vorwurf steht bei FTX ja massiv im Raum. 6 Milliarden Euro sind jetzt in 3 Tagen von Anlegern bei Binance, der weltweit größten Kryptobörse, abgezogen worden. Aber immerhin, Binance konnte diese 6 Milliarden auch auszahlen, ohne Verzögerungen. Das Problem bei Binance ist ein bisschen, die sind nicht börsennotiert. Sie betreiben zwar eine Börse, ja, sind aber nicht selber börsennotiert. Das heißt, wir haben total wenig Daten über die. Wir kennen nicht einmal Umsatz und Cashflow des laufenden Jahres.
Großartig.
Und das ist eine Börse, die 22 Billionen Dollar gehandelt hat im laufenden Jahr. Das ist nach eigenen Angaben mehr als das Doppelte als alle Banken in Österreich und Deutschland zusammen. Und wir haben keine Umsatzdaten offiziell.
Irre.
Also Transparenz sieht anders aus und es zeigt wieder mal, wie wichtig es ist, dass auch im Jahr 2023 vielleicht ein guter Neujahrsvorsatz, vielleicht irgendwann einmal der wilde Westen bei Bitcoins langsam in etwas Geregeltes übergeführt wird.
Wäre gut, ja. An dieser Stelle wie immer der Hinweis, wir haften nicht für deine finanziellen Entscheidungen und du nicht für unsere. Bevor du dich zu einer Geldanlage entschließt, informier dich umfassend. Nennungen von Aktien und anderen Anlageinstrumenten wie etwa die gerade genannten Bitcoins in diesem Podcast stellen keine Kaufempfehlung dar. Wenn wir selber Aktien haben, über die wir sprechen, sagen wir es dazu.
Auch für Warren Buffett war das Jahr kein Honiglecken. Also Robert, wir sind im guten Club. Berkshire Hathaway B-Shares sind zwar seit Jahresbeginn im Dollar um 0,44% im Plus, im Euro dann um ca. 6%. Danke dafür von mir, einem Berkshire Hathaway B-Share-Anleger. Aber ein paar Aktien in seinem Portfolio sind ordentlich runtergerutscht. Und die schauen wir uns jetzt mal an. Wo hat Warren daneben gehaut? Luxuseinrichter RH, Cloud-Dienstleister Snowflake und der brasilianische Finanztitel Nu. Alle drei sind um 50% oder mehr gefallen. Man sieht also auch, wenn Warren Buffett sich über Growth Stocks hermacht, dann geht's ihm auch nicht immer wahnsinnig gut. Sie machen allerdings nur einen sehr kleinen Anteil seines Portfolios aus, jetzt eben noch einen noch kleineren Anteil, weil sie runter sind und alle zusammen deutlich unter 1%. Da schmerzen Warren Buffett schon andere Rückgänge mehr, nämlich die minus 27% bei Apple seit Jahresanfang, weil 40%, haben wir schon öfters erwähnt, von Warren Buffetts Berkshire Hathaways Kapital liegt in Apple. Chevron, haben wir vorher kurz angesprochen, hat das Ganze ein bisschen rausgerissen, nämlich mit plus 50% und dazu auch noch eine Dividende. Also da ist es wirklich gut für ihn gelaufen.
Das ist ein schöner Titel, ja. Schlechte Nachrichten von Lenzing. Kommen wir nochmal kurz zu diesem Titel. Der Spezialfaserkonzern muss seine Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 22 spürbar nach unten revidieren. Der Grund sind Einmaleffekte im Zusammenhang mit den beschleunigten Einsparprogrammen sowie Währungseffekte und eine weitere Verschlechterung des Marktumfelds. Und jetzt die noch schlechtere Nachricht, 200 Jobs müssen nun abgebaut werden. Die Aktie verlor allein in den letzten Tagen 17%. Genau andersrum lief es für Semperit. Plus 19% ging es hinauf, nachdem der Gummi- und Kautschuk-Konzern den Verkauf der Sempermeg-Sparte an einen südostasiatischen Handschuhproduzenten endlich unter Dach und Fach gebracht hat. Die Sparte hat zwar in der Pandemie hohe Gewinne gebracht, passt aber jetzt nicht mehr ins Portfolio und mit Ende der Pandemie ist auch der Höhenflug wieder vorbei.
Jetzt ein Reizwort für viele, nämlich Tech-Aktien. Ja, es gibt sie noch und viele sind ja massiv runter und einer darunter ist Zscaler. Die ist seit Jahresanfang um 62% runter und sollte da jetzt das Ärgste schon ausgestanden sein, glaubt zumindest Motley Fool, der Börsenservice rät jetzt zum Kauf bei einem Kurs von 112 Dollar. Die haben aber auch schon bei 307 Dollar zum Kauf geraten, bei 258 Dollar zum Kauf geraten und bei 153 Dollar zum Kauf geraten. Jetzt sind wir bei 112, das heißt, sie haben gleich ein paar Mal ins fallende Messer gegriffen. Aber man muss sagen, im Schnitt macht Motley Fool den Job nicht so schlecht. Seit 2002 haben sie den Aktienindex Standard & Poor deutlich geschlagen und zwar um den Faktor 3. Also offensichtlich wissen sie schon in etwa, was sie machen. Also schauen wir doch mal genauer hin. Was macht Zscaler? Sie sind Experten bei Cybersecurity, ein Markt, der rasant wächst. Die Firma selbst zuletzt um 61%, der CEO selbst hält 19%, glaubt also an das Unternehmen und auch andere Analysten sehen es positiv. 40 Bewertungen im November, 31 davon Buy oder Strong Buy, den Rest Hold. Kursziel im Schnitt 60% über dem aktuellen Kurs. Klar, wenn die Zinsen weiter raufgehen, wird es Zscaler als Wachstumsfirma spüren und auch wenn der Umsatz sinken wird aufgrund des Wirtschaftsabschwungs, aber trotzdem, ich sage mal so 5 Jahre gesehen, ein interessantes Papier, ich überlege es mir gerade zuzulegen.
Ja, bin gespannt, was daraus wird. Eine Sache habe ich noch zum Thema Wertpapiersteuer. Die Regierung will ja eine Reform, nämlich eine Mindestbehaltefrist wieder einführen, damit alle, die langfristig vorsorgen wollen, keine Steuer zahlen müssen. Also vor allem die ÖVP will diese Reform, die Grünen bremsen da, ihnen ist es laut eigener Aussage nicht so wichtig, das Thema. Die ÖVP lockt damit, dass nur nachhaltige Investments davon erfasst werden sollen.
Das finde ich ja super geil. Die Frage, die sich hier immer wieder stellt, ist, wer sagt jetzt, dass das Investment nachhaltig ist? Machen wir eine eigene Kommission in der Regierung? Oder?
Es gibt ja diese berühmten ESG-Kriterien und wenn da dieses Siegel drauf ist, dann
ja, aber das wird von selber dem Pur vergeben und von anderen, die vergeben das ja selber. Das
ja,
ist ja so,
naja,
kann ja jeder mal ein bisschen.
Es kommt ja ein europäisches Siegel oder ist ja gerade im Werden und das man kann sich nach dem schon richten. Was mein Einwand eher ist dagegen ist, ob diese Ungleichbehandlung von Wertpapieren mit diesem Argument Grün vor dem Verfassungsgerichtshof halten kann, ist eher in meinen Augen ein bisschen heikel, aber egal. Der Chef der Wiener Börse hat jedenfalls im Gespräch mit mir dieser Tage sich nicht so angetan gezeigt, weil diese Einseitigkeit zu Verwerfungen am Markt führen kann.
Und da stellt sich mir auch die Frage, wie viele von den an seiner Börse gehandelten Aktien hätten denn die ESG-Kriterien erfüllt? Also Verbund wahrscheinlich schon, ne?
Verbund, ja. Ja. Vielleicht der ein oder andere. Gut, das müsste man sich breiter ansehen.
Aber es wäre interessant. Also als
Immobilienkonzerne vielleicht.
Wäre schön zu sehen. Aber ich bin an sich jetzt nicht so ein Fan davon, obwohl es hier ein Börsenpodcast ist, diese Wertpapierbesteuerung so zurückzufahren. Ich finde das Argument, das von der ÖVP oft kommt, dass man sagt, das unterstützt die Wirtschaft, immer etwas komisch. Also ich finde es schön, ich zahle auch ungern Steuern. Also auch ich zahle ungern Steuern, keine Frage. Ja. Bin trotzdem eher mehr der Fan, dass man mal die Lohnsteuern mal wirklich spürbar senken sollte in diesem Land, ist meine Meinung.
Ich finde nur diese Ungleichbehandlung von 27,5 zu 25% nicht
und
nachvollziehbar.
Und zu 0%.
Und zu null. Ja,
wenn es um Gold geht.
Ja, natürlich.
Ja, ja. Das ist auch komisch, ja.
Ja, und das verstehe ich überhaupt
also
nicht.
Also die 2,5% bringen dich nicht um.
Das ist eigentlich auch schon wurscht, aber es geht ums Prinzip,
ja
sage ich mal. Ja, und es gibt jetzt noch ein weiteres Problem, weil der Standard hat berichtet, dass ein Teil der 2012 bereits eingeführten Wertpapierkäst bzw. Abschaffung der Spekulationsfrist im Verfassungsrang steht. Und das ist nicht sehr gut, denn für eine Änderung wäre eine Verfassungsmehrheit nötig und ist die Frage, ob man die Zahn kriegt, eine Zweidrittelmehrheit. Dazu bräuchte man entweder FPÖ oder SPÖ und wie man die beiden Parteien kennt, haben die wahrscheinlich anderes im Sinn. Also zumindest laut einem Gutachten, es wird wahrscheinlich noch weitere dann geben. Es bleibt also spannend. Mein Tipp, es wird wahrscheinlich versucht, diese Zweidrittelmehrheit zu umgehen und das irgendwie als normales Gesetz zu verabschieden und dann landen es vor Verfassungsgerichtshof.
Ich weiß nicht, ob die ÖVP im Moment die politische Kraft hat, etwas gegen die Grünen durchzusetzen. Im Allgemeinen schaut es gerade nicht so aus, also ich bin mir nicht ganz so sicher, ob das überhaupt
dazu kommt,
den Weg ins Parlament findet.
Das kann natürlich sein. Jedenfalls das Interview mit Herrn Boschan ist nachzulesen auf kurier.at und nachzusehen auf schau.tv.
Weil du gerade Gerichtshöfe angesprochen hast, Verfassungsgerichtshöfe, wenn es um Gerichte und um Streiten geht, da kann einer natürlich nicht fehlen. Unser Elon Musk Weekly und man muss es sagen, Elon Musk wird auf seine alten Tag immer ähnlicher zu Donald Trump.
Nein.
Er tut sich schwer damit, Wahlen zu verlieren. Donald Trump sieht sich ja noch immer als Präsident und sieht nicht ein, dass er vor 2 Jahren verloren hat. Mit dem Argument, er hat vor 2 Jahren mehr Stimmen gehabt als vor 6, weil das ist das, woraus bei Wahlen ja ankommt. Hey, ich habe mehr Stimmen gehabt als das letzte Mal. Fantastisch. Musk hat ja auf Twitter abstimmen lassen, ob er Twitter-Boss bleiben soll. Erste Abstimmung hat er verloren. Er hat gesagt, die Fragestellung war nicht so gut, machen wir nochmal. Wieder verloren. Er hat gesagt, war nicht so gut, jetzt machen wir was anderes. Wir lassen in Zukunft nur mehr Menschen mitstimmen, die einen kostenpflichtigen Twitter-Account haben. Robert, hast du mitgestimmt?
Nein, ich bin weder kostenpflichtiges Mitglied noch habe ich auch
Ich habe einen Twitter-Account und ich habe abgestimmt.
Beim ersten Mal?
Ja, nein, beim zweiten Mal. Beim ersten Mal habe ich gar nicht mitbekommen, weil ich bin jetzt auch auf Twitter.
Aber
jetzt
habe ich, auch, ja.
Aber ich habe abgestimmt und ich habe gestimmt, er soll es bitte zurücklegen, weil ich finde, er soll sich wirklich um SpaceX und Tesla kümmern, weil diese Sachen macht er im Schnitt ganz gut. Und Schuster, bleib bei deinen Leisten. Aber wie gesagt, er schiebt es natürlich aufs Wahlverfahren, sagt jetzt aber, ich werde zurücktreten. Fußnote, dann, wenn ich jemanden finde, der meinen Job übernimmt, der so schwer ist, dass ihn kaum einer übernehmen kann, man muss ein echter Idiot sein, um das zu machen. So. Das ist so klingt in der Rücktritt irgendwie recht schwach. Ne? So, ja, ich drehe zurück, aber ehrlich, das will kein anderer, das geht ja nicht. Ja. Also mal schauen. Für ihn übrigens harte Wochen. Er ist nicht mehr reichster Mann der Welt.
Ja.
Ja. Er ist überholt worden, nämlich von einem Europäer.
Das ist mal eine gute Nachricht.
Es ist niemand geringerer als Bernard Arnault. Uns bekannt als Eigentümer von Louis Vuitton, Moët und Hennessy.
Ja, das klingt eigentlich nach einem guten Aktienkurs, ne?
Und ja, habe ich mir auch angesehen. Ich habe nämlich, witzigerweise habe ich ja diese Aktie letztes Jahr mit einer Freundin unter den Christbaum gelegt. Ja. Die Freude ist überschaubar hoch, seit Jahresanfang um 6,7% runter.
Hättest du lieber eine Tasche unter den Christbaum legen sollen. Ich habe dir das, glaube ich, damals gesagt, aber du hörst ja nicht
davon. Ich weiß nicht, wie der Gebrauchtmarkt von Louis Vuitton Taschen ist.
Wie wäre es mit dem Original, ne?
Nein, ich sage ja, wenn ich ja heute eine, sobald ich eine Louis Vuitton Tasche kaufe, ist es eine gebrauchte.
Ja.
Ja, das ist alte Geschichte. Wenn es denn, der teuerste Gebrauchtwagen ist der Neuwagen. In dem Moment, wo es außerfährst im Geschäft, ist er gebraucht.
Natürlich.
Ja, genau. Also ich hätte ja dann eine neu gekauft, jetzt eine gebrauchte wäre. Und die Frage ist, wäre die mehr oder weniger wert als damals oder um 6,7% weniger wert oder wäre es eine bessere Investition gewesen, ja? So. Also er ist 6,7% runter, warum ist er trotzdem reicher als Elon Musk? Weil dessen Aktien um 61% runter sind. Ne? Und da bist du nämlich mit 6,7% relativ der König. Tesla ist aktuell auf einem Zweijahrestief und obwohl der Konzern gute Gewinne schreibt, gibt es dafür Gründe. Das Wachstum nimmt ab, die Nachfrage in China vor allem, das autonome Fahren, das wieder diesen Technologievorsprung herstellen soll, der ja die hohe Aktienbewertung rechtfertigen soll, das kommt auch nicht so richtig in die Gänge. Es scheint, als ob Tesla wieder vor einem Technikwechsel steht und doch verstärkt auch aufs Radar setzen will und nicht auf optische Systeme. Und wenn das passieren sollte, sind ja alle bisherigen Teslas ohne diese extra Radars dann nicht mehr in der Lage, autonom zu fahren. Und das wäre natürlich für die Eigentümer schlecht und auch für Tesla, weil das hat er eigentlich versprochen, dass das gehen wird. Und Tesla hat jetzt einen Einstellungsstopp verkündet. Generell will man sparen. Die Aktie ist zwar ganz kurz um 1% rauf, nachdem das bekannt wurde, aber jetzt weiter im Tagesverlauf wieder runter und ist so 2,5% im Minus. Und Musk verkauft jetzt, also zum einen Tesla-Aktien, um Twitter zu zahlen, das ist eh klar. Zum anderen verkauft auch Büroinventar von Twitter, unter anderem eine Kaffeemaschine im Wert von, und das fand ich eigentlich bei einem Unternehmen, das Verluste gemacht hat wie Twitter, schon ein bisschen zu posch, eine Kaffeemaschine im Wert von $25,000.
Das muss ja ein Luxusding sein.
Habe ich mir angesehen, ja. Die hat nicht Elon Musk gekauft, sondern das vorherige Management. Die heißt La Marzocco. Mhm. Ja. Und es kommt aus Florenz. Also falls du noch ein Geschenk suchst für Weihnachten, 25.000. Du könntest aber billiger dabei sein, wenn du ein bisschen wartest. Im Jänner kommt die Auktion und der Ausrufpreis für die Kaffeemaschine wird bei $25 stehen. Also vielleicht hast du Glück und kannst zuschlagen. Twitter kann im Moment jedenfalls jeden Cent bitter brauchen.
Mhm. Ja, das war's dann wieder mal für ziemlich gut veranlagt für dieses Mal. Wir verabschieden uns hier mit einer kurzen Weihnachtspause und sind dann im neuen Jahr wieder für euch da.
Mit einer speziell lustigen Folge, wo es darum geht, Robert bekommt seine Prognosen vorgespielt und erklärt uns dann, warum nicht alle eingetroffen sind. Ich sag's mal so. Wer uns dazu schreiben möchte,
ja, zu Robert von Prognosen und zu anderen. Das war ein sehr mühsames Investitionsjahr, das weißt du ja. Ne? Also,
nein, es war
da kam nur daneben liegen.
Richtig, es war ein extrem hartes Jahr. Ich bin auch daneben gelegen. Das sagt mir mein Portfolio, wenn ich drauf schaue. Also, da brauche ich gar nicht drum rumreden. Ja. Ist halt so, ja. Es gibt auch diese Jahre. Hoffen wir mal, dass nächstes Jahr besser wird. Ich gehe mal davon aus, dass dem so sein wird. Wer uns schreiben möchte, dann bitte an ziemlich gut veranlagtet kurier.at. Den Podcast könnt ihr überall hören, wo es gute Podcasts gibt. Am besten natürlich bei kurier.at und kronehit.at. Das klingt auch am schönsten. Und auch bei Spotify und diesen internationalen Datenkraken. Aber muss ja nicht sein. Kann man ja bei österreichischen Medienunternehmen hören.
Ne? Finde ich auch gut, ja.
Das ist mal was Schönes. Dann freuen wir uns, wenn ihr auch im neuen Jahr wieder reinhört. Bis dahin sind wir vielleicht reicher.
Aber sicher weiser.